Prinzipiell weiß man auf jeden Fall, dass junge Menschen generell etwas weniger zur Wahl gehen. Von daher ist es vielleicht auch für manche Parteien nicht so attraktiv, dezidiert Wahlkampf für diese Gruppe zu machen. Ist sozusagen auf lange Sicht strategisch vielleicht ein bisschen unclever, wenig clever, weil natürlich die auch älter werden und dann auch das Wählerpotenzial immer größer wird.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Man schaltet abends den Fernseher ein und hört PolitikerInnen, die immer wieder die gleichen Wörter wiederholen. Geht wählen! Diesen Appell sieht man noch auf Social Media und irgendwie ist allen klar, wählen ist einflussreich. Doch woher findet man die Motivation, dies tatsächlich zu tun? Tobias Spüri forscht und lehrt am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, Zentral- und Osteuropa. Tobias, wie wandelt sich gerade die Demokratie?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, es tut sich einiges gerade. Ich meine, dieses Jahr gibt es ja generell sehr, sehr viele Wahlen, wo zentrale Dinge entschieden werden. Bald steht die EU-Wahl an, wo in allen 27 Mitgliedstaaten gewählt wird. Im Herbst gibt es dann noch die US-amerikanische Präsidentschaftswahl, wo auch sehr viel entschieden wird. Und es gibt ja auch noch verschiedene nationale Wahlen und auch dann unter anderem in Deutschland ja verschiedene Landtagswahlen, wo sehr viel entschieden wird. Und im Endeffekt, abgesehen davon, dass es viele Wahlen gibt, tut sich einiges. Ich meine, das lässt sich beispielsweise bei der EU-Wahl gut sehen, wo wir zunehmend eine Verschiebung nach rechts sehen, wo insbesondere dann rechtspopulistische Parteien wahrscheinlich den Prognosen nach deutlich stärker abgebildet sind. Andere Parteien, wie beispielsweise die Grünen, tendenziell eher schlechter abschneiden werden. Also es wandelt sich generell sehr viel, auch grundsätzlich bei der Bevölkerung. Das Vertrauen in Politik ist nicht besonders groß. Es gibt gerade in Deutschland beispielsweise ja sehr viel negative Einstellungen zur Ampelregierung etc. Also ich glaube, es wandelt sich sehr, sehr viel. Und wir sind sicherlich gerade an einer Stelle in der Geschichte, wo auch grundsätzlich die Frage ist, wie sehen Menschen generell die Demokratie an? Ich meine, nachdem es ja dann die großen Proteste in Deutschland gab, die sich dezidiert gegen eine gewisse antidemokratische Haltung geäußert haben, gab es ja wieder, zumindest in Deutschland, so eine Art von Aufschwung. Aber das wird sich dann grundsätzlich bei Wahlen zeigen, ob das was Generelles ist oder ob sich sozusagen halt nur ein gewisser Teil der Bevölkerung dafür auf die Straße begeben hat und ob vielleicht andere, die dann nicht teilgenommen haben, weil sie es vielleicht dann doch gut finden, inwiefern diese Parteien dann abschneiden.
Vielen Dank für deine erste Einordnung. Nun jedoch mehr zu dir. Bitte stell dich doch kurz einmal vor.
Ja, sehr gern. Ich arbeite schon relativ lange an der Universität Wien, habe dort auch promoviert, sprich eine Dissertation geschrieben, beschäftige mich dort schon am meisten mit den zentralosteuropäischen Ländern, die dann auch ja dann größtenteils in der Europäischen Union sind, und bin aktuell Gastprofessor am Institut und halte auch Lehrveranstaltungen zu EU-Wahl und zu anderen Themen, die EU betreffen, beispielsweise die EU-Erweiterung, die auch immer mehr Thema ist, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Südosteuropa am Westbalkan, und arbeite eben auch noch bei einem gemeinnützigen Think Tank in Berlin, also ein gemeinnütziges Forschungsinstitut in Berlin, und wir führen auch aktuell gerade ein relativ großes Forschungsprojekt in 8 EU-Mitgliedstaaten zur EU-Wahl durch.
Worum geht's da genau?
In dem Projekt geht es darum, so ein bisschen zu schauen, also wir wissen ja, dass in der Forschung weiß man das relativ gut, dass sozusagen aufgrund von Meinungsumfragen, dass rechtspopulistische Parteien im Vormarsch sind. Und was wir uns anschauen wollen, ist einerseits sozusagen im Vergleich über Länder, wo sich da Unterschiede zeigen. Aber es geht vor allem auch darum, wer sind denn eigentlich diese Menschen, die rechtspopulistische Parteien wählen? Wie haben sie beispielsweise die ganzen Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten? Ich meine, es geht ja weit voraus als die Pandemie oder auch dann die Kriege, die es gerade in der unmittelbaren Umgebung von Europa gibt, oder auch dann Inflation und Lebenshaltungskosten, wie das sozusagen eine Rolle spielt. Weil ich glaube, unter anderem haben schon viele Leute das Gefühl, dass sozusagen gewisse Dinge in Deutschland, in anderen EU-Mitgliedstaaten nicht mehr so besonders gut laufen. Und das ist sicherlich unter anderem auch eine Erklärung, warum denn Menschen dann vielleicht was anderes wählen, vielleicht auch nur aus Protest, und dann vielleicht bei rechtspopulistischen Parteien auch mal ihr Kreuz bei der Wahl machen.
Wenn man jetzt so grundsätzlich fragt, was ist denn jetzt die Wahlmotivation? Warum wählt man rechte Parteien so gerne? Warum wählen bestimmte Menschen rechte Parteien?
Also ich glaube, im Prinzip muss man da einmal unterscheiden zwischen wählen Menschen die Parteien, die ja dann auch offen rassistisch sind, diskriminierende Äußerungen von sich geben etc. Wählen die Leute die Parteien, weil sie diese Äußerungen tätigen, also dass sie sozusagen auch dahingehend übereinstimmen, oder wählen sie auch aus Protest, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind, weil sie vielleicht, ich weiß nicht, bei der CDU oder bei der SPD oder bei welcher Partei auch immer bisher oft das Kreuz gemacht haben und dann sozusagen nicht das Gefühl hatten, dass es besonders toll für sie war und dann sozusagen aus Protest die Stimme bei der AfD oder bei anderen Parteien machen. Ich glaube, da muss man einerseits unterscheiden. Andererseits gibt es in Deutschland, und das wird auch aktuell ja in der Debatte sehr stark gemacht, sehr viel Diskussion zum Thema Migration und Integration. Ist natürlich die AfD ganz weit vorne, weil das eine ihrer Kerngebiete ist. Und das beginnt auch in unserer Forschung immer wieder, wenn Menschen sozusagen gefragt werden, wie sie grundsätzlich die Lage in Deutschland einschätzen, etc., dass sie sagen, ja, die Flüchtlinge sind ja da und die bekommen alles und die müssen nichts leisten und bekommen aber alles, etc. Und uns geht es selber schlecht und wir geben das Geld anderen. Das Argument wird ja auch teilweise dann bei der Ukraine gemacht, warum muss man die Ukraine unterstützen, obwohl es ja auch in Deutschland Menschen gibt, die es schlecht geht, etc. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Enttäuschungen einfach, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Und dann landen die Personen einfach teilweise bei Parteien wie der AfD. Da ist sicherlich auch ein Tabu in den letzten Jahren in Deutschland kaputt gegangen. Und eben nicht, auch aufgrund der Geschichte natürlich in Deutschland, für derart teilweise offen rechtsextreme, menschenverachtende Parteien stimmt. Da ist sicherlich ein Tabu kaputt gegangen. Nicht nur, aber dann vor allem auch, wenn man die Umfragen anschaut in den ostdeutschen Bundesländern. Und das ist sozusagen sicherlich eine Ehrenaufgabe der anderen Parteien, zu schauen, dass sie versuchen, auch Personen, diesen Menschen ein Angebot zu machen und nicht für die AfD zu wählen.
Man hört ja auch von vielen, dass nun erwartet wird, dass auch der Rechtsruck sich bei der Europawahl zeigen wird. Sind das dann die gleichen Gründe oder warum sind rechte Fraktionen bei der Europawahl auch schon so stark?
Die EU-Wahl ist nochmal, die Wahl vom Europäischen Parlament ist nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Also in der Politikwissenschaft würde man davon sprechen, dass es eine zweitrangige Wahl ist. Also sozusagen die nationale Wahl dann in Deutschland zum Bundestag ist sozusagen eine Wahl der ersten Ordnung, die einfach am wichtigsten ist für die Menschen. Das sieht man unter anderem auch daran, dass die Wahlbeteiligung bei nationalen, also bei Bundestagswahlen deutlich höher ist als bei EU-Wahlen. Wir sehen auch, dass beispielsweise die EU-Wahl als nicht so wichtig angesehen wird bei der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, sondern generell. Auch weil natürlich unter anderem die EU relativ weit weg subjektiv gefühlt ist von den Menschen. Und weil das EU-Parlament auch nochmal ein bisschen anders funktioniert als ein nationales Parlament, weil es einfach diese spezielle Konstellation ist, wo sozusagen aus 27 Staaten die Parlamentarier und Parlamentarierinnen nach Brüssel entsandt werden. Und was wir auch noch unter anderem sehen, weswegen in Teilen vielleicht extremere Parteien besser bei EU-Wahlen abschneiden, ist, dass oftmals, weil an sich geht es ja um das Europäische Parlament und dezidiert um europäische Themen, aber häufig wird der Wahlkampf ja sehr national geführt und es geht um nationale Themen. Und eine EU-Wahl ist dann für viele sicherlich eine gute Gelegenheit, die jetzt beispielsweise eine der drei Regierungsparteien in Deutschland wählen. Also SPD, Grüne und FDP, die vielleicht nicht zufrieden mit der Ampel sind und dann quasi so eine Art von Denkzettelwahl durchführen und sozusagen dann für eine andere Partei stimmen, weil sozusagen wirklich Konsequenzen für Deutschland hat das natürlich nicht direkt, weil es ändert sich nichts an der Zusammensetzung vom Bundestag etc. Also dass sozusagen Leute auch da nochmal ein bisschen anders vielleicht wählen, weil sie einfach ihren Unmut über die nationale Regierung Ausdruck verleihen wollen. Und was grundsätzlich gilt, letzter Punkt dazu vielleicht, dass wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, und das so ein bisschen auch dann sozusagen eine der Eingangsfragen von dir, stärkt es meistens die Ränder. Und gerade ist einfach der rechtsextreme Rand besonders stark. Das heißt, wenn Leute nicht zur Wahl gehen, aber sozusagen ist besonders erfolgreich ist, sozusagen Menschen, die für rechtsextreme Parteien im rechten Rand, wenn die besonders gut mobilisieren können, heißt natürlich auch, dass sie relativ gut abschneiden bei den Parlamentswahlen, weil die anderen Parteien eben es nicht schaffen, ihre Leute zu überzeugen, zur Wahl zu gehen.
Du hast ja auch das Forschungsprojekt Inclusive Districts of Democracy geführt. Was war genau der Kern dieser Studie?
Das war mal ein ganz anderes Projekt. Also da ging es einerseits darum, wie Menschen mit Fluchtgeschichte in Wien, also sozusagen der Ort, wo ich lebe und auch lehre, wie Menschen sich dort beteiligen. Und die Zielgruppe war da auf jeden Fall eine Zielgruppe, die dezidiert von allen Wahlen ausgeschlossen ist. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass wenn man als EU-Bürgerin in einem anderen Land lebt, so wie ich, einen deutschen Pass, lebe aber seit vielen Jahren in Österreich, kann ich auch in Österreich bei der EU-Wahl wählen. Das können Leute, die sozusagen aus einem Drittstaat kommen, also aus einem nicht-europäischen Staat natürlich nicht. Und was wir uns da angeschaut haben, ist, wie Menschen mit Fluchtgeschichte, die jetzt langsam auch den österreichischen Pass bekommen, oder zumindest bekommen können, sofern sie die Kriterien erreichen, wie die sich eigentlich für Politik interessieren und was sozusagen deren Anliegen sind, weil insbesondere in Zeiten, wo dann oft sehr, sehr negativ über Migration, über Menschen mit Fluchtgeschichte etc. gesprochen werden, gibt es einerseits, glaube ich, sehr viele Klischees über diese Gruppe und es wird auch immer als eine homogene Gruppe bezeichnet, so die Flüchtlinge etc. Aber die Studie zeigt unter anderem, dass das wenig überraschend vielleicht nicht der Fall ist, dass es sehr unterschiedliche Interessen gibt in der Gruppe, unterschiedliche Erfahrungen logischerweise gemacht werden und die Menschen einfach sehr, sehr viel diverser sind. Was aber der Großteil der Menschen mit Fluchtgeschichte in Wien trifft, ist, dass sie prinzipiell sich sehr gern eigentlich politisch beteiligen würden. Das ist so eine Sache, die sie unter anderem eint.
Wie kann man denn mehr Orte schaffen, die von politischer Beteiligung leben?
Ich glaube, es hat sich einiges auch getan. Mein Social Media ist schon länger, aber spielt eine große Rolle, dass sozusagen früher man vielleicht dachte in Parteien, es gibt so eine Art von Hohlschuld. Also die Leute sollen sich für mich interessieren, weil ich bin Politikerin oder Politiker. Ich glaube, da hat sich einiges getan, dass es eher so eine Bringschuld ist, in Anführungszeichen. Und das ist einfach für Parteien, politische Parteien, aber auch Politikerinnen und Politiker sehr wichtig ist, dorthin zu kommen, egal ob es jetzt offline ist oder online, wo die Menschen sich einfach aufhalten. Wir hatten auch schon mal vor 2 Jahren ein Projekt gemacht in Deutschland, so wie nehmen eigentlich junge Menschen, also junge Menschen waren damals zwischen 16 und 24, wie nehmen sie Politik wahr in Deutschland? Also so ging es vor allem um nationale Politik, auch nachdem sozusagen der neue Bundestag gewählt worden ist und ja viele, viele jüngere Menschen dann auch es geschafft haben, in den Bundestag zu kommen und seitdem im Bundestag arbeiten und dort eben Abgeordnete sind. Wo sozusagen viele junge Menschen gesagt haben, okay, sie sehen einfach zum Beispiel in ihren Newsfeeds, wo auch immer das dann ist, auf welcher Plattform, es kommen eigentlich Parteien gar nicht wirklich vor. Also es liegt dann teilweise am Algorithmus, aber sicherlich auch an der Art der Kommunikation, dass es einfach nicht funktioniert. Und wir haben auch mit verschiedenen PolitikerInnen gesprochen und da gab es verschiedene, die das auch versucht haben. Und es gibt ja auch ein paar positive Beispiele von Leuten. Ich meine, gerade TikTok hat sich wahnsinnig in den letzten 2 Jahren ja geändert, was sozusagen politische Kommunikation betrifft, etc. Dass sie es aber nicht geschafft haben, sozusagen entweder Inhalte zu generieren, die Leute ansprechen, oder sie einfach nicht vorkommen. Und wenn ich halt das nicht sehe und nicht dezidiert danach suche, ich meine, das werden wenige machen, ich meine, die gibt es natürlich auch, die sehr politisch interessiert sind und gewisse Kanäle abonniert haben oder Personen folgen, etc. Aber wenn ich das nicht mache von mir aus, muss ich irgendwie drauf gestoßen werden. Sei es entweder online oder bei Straßenwahlkämpfen oder auch natürlich von Freunden, Bekannten etc. All das spielt eine große Rolle, warum man sich für Politik interessiert oder auch nicht.
Spielen Jugendliche in der Politik überhaupt eine Rolle? Ich meine, voll viele fühlen sich gar nicht ernst genommen, als wäre ihre Stimme nicht gehört und als könnten sie sowieso nichts bewegen und die Erwachsenen sie nicht ernst nehmen. Wie siehst du das so?
Also prinzipiell in der Forschung zeigt sich, dass auf jeden Fall also die generelle Wahrnehmung von jungen Leuten ist. Einerseits so ein bisschen, dass Politik das Feld ist von den, in Anführungszeichen, Erwachsenen. Wenn man auch junge Leute sind, teilweise dann schon erwachsen. Ich glaube, es liegt auch sehr viel, das kam auch in unserer Forschung raus, an der Sprache. Dass einfach die Sprache von PolitikerInnen als sehr fremd und nicht alltäglich wahrgenommen wird. Dass sozusagen da einfach eine Distanz besteht. Ich meine, es gibt auch das Konzept von sozusagen nicht direkter Repräsentation. Also beispielsweise Frauen repräsentieren Frauen oder junge Menschen repräsentieren junge Menschen. Ich glaube, da hat sich einiges getan, sozusagen vom vorletzten zum jetzigen Bundestag, dass einfach mehr junge Leute im Bundestag sitzen, die auch dann die Sprache sprechen, die auf den Kanälen präsenter sind. Ich glaube, da hat sich schon einiges getan, um sozusagen ja, mehr auf die Leute zuzugehen. Es gibt auch verschiedene Formate natürlich, wo sozusagen versucht wird, auf junge Menschen zuzugehen, sowohl online, auf Social Media etc., aber auch offline. Aber prinzipiell ist das sicherlich ein grundsätzliches Problem, dass sozusagen die Sprache, die Kommunikation generell, die Kommunikationsformate, es bessert sich langsam. Ich meine, auch die Leute, die jetzt jung sind, werden irgendwann älter sein. Und ich meine, prinzipiell weiß man auf jeden Fall, dass junge Menschen generell etwas weniger zur Wahl gehen. Von daher ist es vielleicht auch für manche Parteien nicht so attraktiv, dezidiert Wahlkampf für diese Gruppe zu machen. Ist sozusagen auf lange Sicht strategisch vielleicht ein bisschen unclever, wenig clever, weil natürlich die auch älter werden und dann auch das Wählerpotenzial immer größer wird. Und ich glaube auch, dass vor allem für junge Menschen ist, man geht es sozusagen weiter als die Wahl, selbst die Mitarbeit bei einer Partei sehr unattraktiv ist. Da haben wir beispielsweise einen jungen Mann gehabt, der sich bei der SPD einbringen wollte. Und der sozusagen dann zu dem lokalen Ortskreis gegangen ist und war dann dort als 16-, 17-Jähriger. Und die nächstältere Person, die da war 50. Dass man dann sich nicht besonders willkommen fühlt und einfach vielleicht auch am Anfang nicht ganz so klickt und man auf einer Wellenlinie ist, klar. Also ich glaube, es braucht einfach auch eine Verjüngung von den Parteien, was auch jetzt immer mehr passiert, dass sozusagen auch junge Leute bei der Kommunikation, bei der Erstellung von Kommunikation dabei sind, weil einfach sie besser verstehen können, wie junge Leute ticken, was sie interessiert, wie man sie ansprechen muss, etc. Ich glaube, da tut sich einiges, aber da gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben.
Ich würde gerne nochmal zur rechten Wählerschaft zu sprechen kommen. Sieht man da bei der Wahlbeteiligung, dass junge Menschen eher rechts wählen oder eher links wählen? Wie ist da so die Position?
Ich glaube, es gibt da auch generell sehr viele Vorurteile oder Klischees über junge Leute, dass junge Leute nur die Grünen wählen. Also ich meine, jetzt ist es ein bisschen weniger vielleicht geworden, weil das Klimathema, nicht dass das Klimathema weniger wichtig geworden ist, aber andere Themen dann auch nochmal ein bisschen stärker geworden sind. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt auch junge Menschen, die die CDU wählen, die die FDP wählen, die die AfD wählen, etc. Tendenziell sieht man vielleicht, dass junge Leute auch durchaus gewillt sind, mehr kleinere Parteien zu wählen, also nicht die ganz großen per se, und auch in Anführungszeichen extremere Parteien. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Grünen eine extreme Partei sind, aber sozusagen nicht die großen Volksparteien prinzipiell. Aber per se kann man nicht sagen, dass sozusagen die Jugend, die jungen Menschen nur links und grün sind, etc. Also das ist, glaube ich, ein Klischee. Ich meine, durch Fridays for Future gab es sicherlich nochmal so ein bisschen gerade in der Altersgruppe ein stärkeres Bewusstsein für das Klimathema und dann auch mehr Erfolg bei den Grünen, aber per se kann man das auf jeden Fall nicht festhalten.
Vielen Dank für deine Einordnung. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Financial Times eine Studie gemacht hat zur politischen Einstellung von Frauen und Männern und dass dort rausgekommen sei, dass Frauen liberaler sind und Männer eher konservativ. Woran liegt das?
Also, was man auf jeden Fall sieht, ist, dass man sieht dann bei der AfD, aber auch bei anderen Profilen, welche Leute wählen denn gerade rechtspopulistische Parteien. Es ist so, dass in der Tendenz, nicht nur, die gibt es auch dort, aber in der Tendenz Männer mehr, also überproportional im Vergleich zu Frauen, rechtspopulistische Parteien wählen. Ich meine, das hat sicherlich was damit zu tun, dass andere Parteien wie die Grünen etc. dann vielleicht mehr auf eine unter anderem geschlechtersensible Sprache setzen etc., was dann, ich meine, manche Politikwissenschaftlerinnen dürfen sagen, okay, es gibt diese gekränkte Männlichkeit, dass sozusagen manche das Gefühl haben, okay, sie dürfen nicht mehr Mann sein und müssen jetzt was auch immer für eine Sprache verwenden und das sozusagen generell ihnen sehr viel vorgeschrieben wird. Es gibt ja auch dann das den Vorwurf der Grünen gegenüber, dass sie so eine Verbotspartei sind etc. und auch sozusagen sehr viel vorschreiben wollen. Da gerade in der Koalition hängt sie ja viel auch bei den an den Grünen auf, auch bei der Energiefrage und Heizungsfrage etc. Aber dass sozusagen da sicherlich eine gewisse gekränkte Männlichkeit gibt und dass dann eine Partei wie die AfD oder auch andere rechtspopulistische rechtsextreme Parteien sozusagen denen mehr Angebote machen, ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz überraschend. Also sozusagen muss man sich auch im Endeffekt ja nur mal die die Personen anschauen, die in den Parteien an den vorderen Positionen sind. Man sieht auch immer wieder Frauen, das ist ganz klar, aber es sind dann schon auch sehr männlich dominierte Parteien.
Du hast gerade von Angeboten gesprochen. Wie könnten diese denn aussehen, eben, dass man sagt, wir setzen uns für euch ein, diese kleine Gruppe, oder was genau steckt dahinter?
Angebote meinst du in Bezug auf allgemein oder auf die Bevölkerung oder junge Menschen im Speziellen?
Auch beides.
Beides. Also ich glaube, im Endeffekt, was grundsätzlich entscheidend ist, ist einfach, das ist, geht vor allem bei jungen Leuten, wo sie das Gefühl haben, sie leben in einer ganz anderen Lebensrealität. Also das, was sozusagen PolitikerInnen im Fernsehen sagen, in Talkshows oder auch in Reden, dass es eigentlich relativ wenig mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. Und dass es dementsprechend vielleicht auch egal ist, ob man zur Wahl geht oder nicht. Von dem würde ich dezidiert widersprechen, weil das einfach, also es klingt so wie ein Klischee, aber es ist im Endeffekt so, dass jede Stimme zählt. Und wenn man das Kreuz bei einer demokratischen Partei macht, heißt auf jeden Fall, dass man, auch wenn man vielleicht nicht hundertprozentig mit der Partei übereinstimmen mag, heißt es zumindest, dass man die rechtspopulistischen Kräfte im Land auf jeden Fall schwächt oder zumindest dafür beiträgt, dass sie weniger stark werden. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, nah an der Lebensrealität zu sein, in der Sprache, aber auch in den Inhalten. In unserer Forschung begegnen uns auch verschiedene Dinge, wo Leute das Gefühl haben, okay, ich weiß nicht, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander, Ungleichheiten werden größer, Infrastruktur funktioniert nicht mehr besonders gut, sagen wir in den Schulen, ich weiß nicht, die Toiletten nicht mehr funktionieren, das klingt alles nach etwas Kleinem, aber es ist natürlich das, was die Menschen tagtäglich erleben. Und wenn sie das Gefühl haben, okay, es ändert sich eigentlich nichts, oder die Deutsche Bahn ist natürlich ein Klassiker-Thema, dann ist der Frust wahrscheinlich groß und dann sind vielleicht manche gewillt, durchaus auch mal das Kreuz bei einer antidemokratischen, rechtspopulistischen Partei zu machen.
Jugendliche dürfen in Deutschland ja nun das erste Mal ab 16 für die Europawahl wählen. Siehst du hier eher eine Chance oder eine Gefahr?
Also, da gibt es sehr viel Forschung dazu. Ich glaube, per se ist es so, dass es natürlich zu begrüßen ist. Ich meine, die Zahl 18, dass man erst ab 18 wählen soll, ist natürlich auf eine Art und Weise, ich meine, das ist sozusagen das Alter der Volljährigkeit. Aber beispielsweise in Österreich dürfen schon sehr lange Menschen ab 16 wählen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zum Untergang der Demokratie in Österreich geführt hat. Also es ist prinzipiell kein Problem, wenn jüngere Leute wählen. Ich glaube, es ist nur wichtig, wenn man das macht. Also es hat verschiedene Vorteile, auch wenn Menschen erst ab 16 wählen dürfen. Weil was wir beispielsweise auch in unserem Projekt zu wie schauen junge Menschen auf Politik gesehen haben, ist, dass viele einfach so in der Schule noch über Politik reden. Nicht in dem Maße, wie sie es vielleicht gerne machen würden, aber es kommt zumindest dann vor. Zumindest erreicht es einige noch. Aber wenn man jetzt eher am Umfeld kommt, wo die Freunde und Freundinnen sich gar nicht für Politik interessieren und auch vielleicht die Familie etc. nicht so großes Interesse für Politik hat, dann ist halt Politik erstmal komplett aus dem Leben raus. Und dann ist es halt sehr schwer, wieder da reinzukommen. Da kommen vielleicht auch andere später darauf, dass es gar nicht so unwichtig ist, etc. Aber gerade wenn sozusagen jetzt eine Wahl ansteht und die EU-Wahl ist eine relativ große Wahl oder auch dann Bundestagswahl, was auch immer, und Leute dürfen ab 16 wählen, kann man in den Schulen ja relativ viele eigentlich erreichen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sozusagen nicht nur das Wahlalter abzusenken, sondern auch dann wirklich auch jenseits von Schulen, weil das sind ja zu dem Alter vielleicht auch nicht mehr alle in der Schule, einfach verschiedene Angebote zu machen für junge Leute, Formate zu machen, wo sie sich über Politik niederschwellig informieren können, wo dann nicht vielleicht so gesprochen wird, wie manche PolitikerInnen das tun, dass das auf jeden Fall ein großes Potenzial hat, weil es gibt unter anderem Forschung zu Österreich, wo ja schon relativ lange junge Menschen ab 16 wählen dürfen. Und da ist es insofern ganz spannend, weil natürlich nicht alle Personen dann sofort ab 16 wählen dürfen, weil nicht in dem Moment, wo sie 16 werden, die eine Wahl ansteht. Mhm. Also manche wählen ja dann mit 17 erst mal mit 18 oder gegebenenfalls auch mit 19. Und es gibt da Forschung, die zeigt, dass die Menschen, die im Alter von 16 dann wirklich wählen, also sozusagen, sie werden 16 und kurz darauf gibt es eine Wahl, dass die generell im Verlaufe der nächsten 10, 15 Jahre auf jeden Fall auch deutlich mehr zur Wahl gehen. also dass es eigentlich einen dezidiert positiven Effekt hat, wenn man junge Menschen dann auch sozusagen schon das Wahlrecht ab 16 gibt. Weil das auch sicherlich für viele, und da gibt es auch Parallelen zu Menschen, die nicht die Staatsbürgerschaft haben, weil das Wahlrecht einfach Leute empowert auf eine Art und Weise, dass sie dann das Gefühl haben, okay, davor reden halt die anderen und wenn man von jungen Leuten spricht, sind es halt die Älteren, aber jetzt darf ich eigentlich selber mitbestimmen. Und das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied.
Was ich auch bei jungen Menschen oft mitbekomme, ist, dass es auch viele gibt, die sich politisch beteiligen wollen, wo auch der Umkreis vielleicht die so ein bisschen motiviert. Aber natürlich hat jeder individuelle Voraussetzungen. Was glaubst du, wie kann man trotz dessen in Städten die Demokratie inklusiv mitgestalten als jugendliche Person?
Es gibt ja prinzipiell viele Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen, als jetzt nur an der Wahl teilzunehmen. Man kann natürlich auch machen und das ist wichtig. Aber man kann sich ja auch unterschiedlich beteiligen. Also, ich meine, gerade Fridays for Future hat ja gezeigt, wie groß eigentlich auch so eine konstante Demonstrationsbewegung sein kann, wo man ja relativ niederschwellig, ohne große Hürden sich beteiligen kann. Man kann sich durch Petitionen beteiligen, man kann online gewisse Inhalte teilen, etc. Also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Ich glaube, was schon sehr wichtig ist, ist, das Internet ist da Fluch und Segen wahrscheinlich zugleich. Also man kann natürlich in eine sehr positive Richtung sich entwickeln, aber es gibt natürlich auch sehr viele Angebote, die vielleicht nicht besonders demokratisch sind. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach prinzipiell, selbst in Wien, was auch in einem Forschungsprojekt, wo wir viel mit Jugendzentren etc. gesprochen haben, dass das auch einfach eine sehr entscheidende Stelle ist. Vor allem dann für Menschen, die vielleicht aus familiären Gründen, aus was auch immer wirtschaftlichen Gründen, sich sonstige Aktivitäten nicht ganz so leisten können und dann einfach dort abhängen, weil es halt einfach ein Ort ist, wo man irgendwie, weil nicht entspannt sich aufhalten kann, dann auch die Leute dort abholt. Also das, was ich vorhin meinte, so ein bisschen einfach da schauen, wo Leute sind, wo sie sich aufhalten im Internet oder an Orten, dass man einfach Orte schafft, die auch dann wahrscheinlich konsumfrei sind und einfach niederschwellig hingehen kann und wo dann, ich weiß nicht, Formate bestehen, nicht nur natürlich, aber die unter anderem sich auch mit Politik beschäftigen, dass Leute einfach in Kontakt mit Politik kommen. Weil das beispielsweise der Fall war, als wir so Diskussionsrunden mit jungen Leuten geführt haben, dass viele gesagt haben, und die gehen meistens so 75 bis 90 Minuten, dass viele danach zu uns gekommen sind und man ist eigentlich ganz spannend, aber wir sind schon so lange nicht mehr mit über Politik so lange und so intensiv beschäftigt. Also ich glaube, es gibt schon das Interesse und das Potenzial da, aber es fehlt so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Und das ist, glaube ich, das, wo es noch mehr Möglichkeiten gibt, die auch zu schaffen.
Du hast es gerade schon angesprochen, das Internet. Und wir hatten ja gerade schon ein bisschen über TikTok auch gesprochen gehabt. Denn ich glaube, keine andere Partei ist so sehr vertreten auf TikTok wie die AfD. Und wenn man da mal in die Kommentare guckt, dann ist das schon, da sind schon sehr viele rechtsextreme, rechtspopulistische Kommentare zu sehen. Weißt du, wie sich vielleicht junge Menschen davor schützen könnten, in diese Bubble reingezogen zu werden?
Ich glaube, es braucht sicherlich eine gewisse Erfahrung. Ich meine, also die AfD ist nicht umsonst auf TikTok sehr aktiv. Das sind auch andere rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien, wo sozusagen ganze Wahlkämpfe auch dann mit dadurch entschieden worden sind, wie aktiv Leute dann sind. Weil einfach immer mehr Leute auf TikTok sind und vor allem natürlich junge Leute. Und im Endeffekt kann man, glaube ich, schon, das wissen wir natürlich alle, wenn man sozusagen eine attraktive Kampagne macht und sozusagen in Anführungszeichen gut gemachte TikToks macht, kann das Leute auch schon überzeugen. Und wenn es Leute sich nicht so sehr mit Politik beschäftigen und dann gibt es irgendwelche Slogans, populistische Slogans, die erstmal attraktiv daherkommen, und Leute es vielleicht nicht ganz so schnell einordnen können, wer das ist oder was da kommt und wo natürlich auch sehr viel mit Emotionen gespielt wird, etc. Ist das sicherlich schwierig. Ich glaube, was da sicherlich hilft, wenn man die Zeit hat, ist, also man kann sich natürlich an Leute wenden, denen man irgendwie vertraut, also seien es die Eltern, seien es Lehrerinnen und Lehrer oder Freunde, Bekannte etc., die das ein bisschen einordnen können. Oder natürlich hilft es auch mal dann nicht nur quasi den Social-Media-Kanälen zu folgen oder sozusagen das immer wieder anzuschauen, sondern auch mal zu schauen, was geben die Leute eigentlich sonst von sich. Oder man kann natürlich auch so ein bisschen Das haben uns auch verschiedene Leute gesagt, dass sie halt über Videos, über TikTok etc. zu gewissen politischen Inhalten gekommen sind und dann erst mal angefangen haben, okay, wer ist das eigentlich? Also was wollen die eigentlich? Und das halt sozusagen sicherlich für rechtspopulistische Parteien eine Möglichkeit natürlich, gerade zu einer Wählerschicht, zu einer jungen Wählerinnenschicht zu kommen, die vielleicht auch noch nicht ganz so viel Erfahrung gemacht hat und die sich auch von solchen inhaltlich fragwürdigen, aber zumindest vom Format her nicht so schlecht gemachten Videos ansprechen lässt.
Als abschließende Frage, wie schafft man es denn tatsächlich, Menschen dazu zu motivieren, wählen zu gehen?
Ich glaube, im Endeffekt geht es wirklich darum, sich damit zu beschäftigen, was auch die Menschen beschäftigt. Ich meine, sicherlich ist jetzt gerade die Inflation ein großes Thema, also dass Leute sich einfach gewisse Dinge nicht mehr leisten können. Und man muss einfach ein Angebot machen, was auch dann die Leute überzeugt. Ich glaube, es geht auch extrem viel darum, dass man einfach so ein bisschen nicht nur versucht, die Themen zu setzen, sondern auch einfach mal, also das kam beispielsweise in unserer Studie raus, dass viele, vor allem junge Leute, das eigentlich positiv fanden, wenn PolitikerInnen, Parteien auch mal auf Social Media, auf Instagram oder TikTok Umfragen gemacht haben. Also das ist sozusagen, das ist aber so ein bisschen so, dass man das Gefühl zumindest hat, dass die auch wirklich so ein bisschen, also dass man generell ein bisschen teilhaben kann und sich sozusagen da auch mal jenseits von der Wahl äußern kann. Und einfach so ein bisschen so eine Art von Community aufbauen kann, dass einfach Leute wissen, okay, man muss ja nicht per se eine ganze Partei immer toll finden. Aber es gibt dann einfach verschiedene, unter anderem junge Leute, die da sehr engagiert sind und versuchen auch dann sozusagen unter anderem Politik, also dieses offizielle Politiksprech, wir haben uns vorhin viel über Sprache unterhalten, das auch so ein bisschen zu übersetzen in eine einfachere Sprache, in Sprache, die auch einfach mehr dem Alltag entspricht, die junge Leute sprechen. Ich glaube, da kann man Leute auch so ein bisschen dafür begeistern. Was sozusagen vor allem dann besonders wichtig ist, wenn es um die EU-Wahl geht, die für viele generell sehr als weniger wichtig angesehen wird, wobei natürlich schon sehr viel auch vom EU-Parlament oder generell von Europa, von der Europäischen Union in die nationalen Ländern hineinwirkt und dort auch entschieden wird. Und wenn dort sozusagen dann auch verschiedene Kräfte stärker werden, rechtspopulistische, rechtsextreme Kräfte, hat das natürlich auch Auswirkungen für die EU generell und auch für die Nationalstaaten, die Mitglieder der Europäischen Union.
Vielen Dank für deine Einordnung, Tobias. Und falls ihr euch, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, mehr über die Europawahl informieren wollt, dann schaut doch gerne auf unseren Social Media Kanälen bei TikTok oder Instagram unter Salon 5 unterstrich vorbei. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Tschüss!
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.